Ja, Steffi hat von ihren Glaubenserlebnissen im Urlaub erzählt. Wir haben durchaus noch mehr erlebt. Das ist total spannend, wie Gott eingreift, wie Gott uns beschenkt. Die Frage ist, was, wenn er das nicht tut? Was ist, wenn wir nicht erleben, dass Gebete erhört werden? Wenn sich irgendwie nichts bewegt? Wenn wir irgendwie so am Seitenrand stehen und zugucken, wie unser Leben passiert und das, was wir uns wünschen, das, was wir auch vor Gott gebracht haben, greift irgendwie nicht. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und vielleicht kennt ihr diesen Reflex auch so. Die Bibel sagt ja, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann wird das alles passieren, das ist alles möglich. Wenn das jetzt nicht passiert, wofür ich gebetet habe, reicht dann mein Glaube nicht? Habe ich zu wenig geglaubt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Stärke unseres Glaubens und der Gebetserhörung, die wir erleben? Und wenn das so ist, wie messen wir denn dann den Glauben? Da gibt es ja, je nachdem, in welchen Kreisen, in welchen christlichen Kreisen man so verkehrt, verschiedene Maßgrößen. Da gibt es die einen, die messen das an der Begabung, die sie so an den Tag legen und wie viel sie in Zungen reden können und was auch immer. In anderen Kreisen misst man das vielleicht eher, wie ordentlich das Leben ist, was man so führt und wie das so alles sich zusammenfügt in seinem Leben, ob die Entwicklungen im Leben nach außen hin ordentlich laufen. Auf alle Fälle zweifelt kein guter Christ an Gott. Zumindest nicht, wenn er wirklich glaubensstark ist, oder? Zeigt sich an diesen Kriterien tatsächlich, wie gut meine Beziehung zu Gott ist? Oder ist eine gute Beziehung vielleicht was anderes? Ist eine gute Beziehung dadurch gekennzeichnet, wie offen ich mit Gott reden kann? Wie natürlich der Austausch ist, wie viel ich Gott wirklich erzähle? Und ich könnte jetzt ganz einfach sagen, ja, das ist so. Das ist eigentlich alles Quatsch, dass wir uns so diesen Regeln unterwerfen und dass wir uns irgendwelche Maßgrößen geben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn die harten Zeiten in meinem Leben kommen, dann ist dieser Reflex da. Wenn ich genau weiß, heute ist ein schwieriger Tag, weil ich einen schwierigen Termin habe, weil ich eine schwierige Aufgabe vor mir habe, dann versuche ich gern, Gott noch ein bisschen mehr zu gefallen. Vielleicht noch ein bisschen extra zu beten, noch zwei Verse extra zu lesen, für mich beten zu lassen, mich mit anderen zusammenzusetzen, zu beten. Der Reflex ist da. Ich weiß nicht, welche frommen Traditionen das dann bei euch sind, die dann mehr ausgelebt werden, aber ich merke das in meinem Leben, dass das nicht nur Quatsch ist, sondern dass das ganz tief in mir drin ist, dieses Denken. In der Bibel wird von einem Mann beschrieben, der genau das erlebt, der sich sehnlichst was wünscht und sein Wunsch wird nicht erfüllt. Und wir wollen da ein bisschen hineingucken. Die Geschichte steht in Markus 9, Vers 14 bis 29. Markus 9, ab Vers 14. Ich lese uns mal. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her. Er fiel zu Boden und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, was heißt denn, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube ja, ich brauche doch, dass du mir in meinem Unglauben hilfst. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und kehr nie wieder in ihn zurück. Da schrie der böse Geist auf und zerrte den Jungen heftig hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Deshalb meinten viele, er ist gestorben. Aber Jesus nahm seine Hand, zog den Jungen hoch, da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete, solche bösen Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du gute Gedanken für uns hast, dass du Liebe für uns hast. Ich danke dir, dass du uns jetzt begegnest und du weißt, was jeder braucht heute Morgen. Du weißt, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Und wir möchten das zu dir bringen. Sprich in unser Leben. Amen. Da ist dieser Vater und er hat dieses Kind, was eine lebensbedrohliche Situation hat. Offensichtlich ist es immer an der Grenze, dass das Kind ins Feuer geworfen wird, ins Wasser geworfen wird. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es sein einziges Kind ist, weil das so viel Aufmerksamkeit fordert, weil er diese permanente Sorge ist, dass dem Kind was passiert, dass es stirbt. Und ich frage mich, wie oft er damit schon bei Jesus war. Wie oft er schon in der Schlange stand, die darauf gewartet haben, dass sie drankommen und dass sie geheilt werden. Und andere waren da ja durchaus kreativ. Die haben ihren Freund durchs Dach runtergelassen, damit sie nach vorn kommen. Und er hat vielleicht hinten angestanden und ist wieder nicht dran gekommen, musste wieder nach Hause. Und heute endlich hat es geklappt. Er ist dran, er steht an der ersten Stelle und kann seine Sorgen vorbringen und darum bitten, dass es Änderungen gibt. Und dann bekommen die Jünger es nicht hin. Dann ist er da und hat doch gesehen, dass es bei anderen so funktioniert und er bringt sein Kind dahin und die Jünger beten dafür und geben sich richtig Mühe, aber es ändert sich nichts. Wie soll er jetzt damit nach Hause gehen? Wie soll er das seiner Frau zu Hause erklären? Was sagt er sich selber? Bei anderen hat es funktioniert, bei ihm nicht. Es muss ja irgendwie an ihm liegen, oder? Und er ist schon das Gesprächsthema in der Menge. In den ersten Versen lesen wir, dass es da schon richtig Stress gibt, dass es Diskussionen gibt, dass man darüber redet. Was hat er falsch gemacht? Und dann kommt Jesus zurück und der Vater ist schon wieder in der Menge, in der Gruppe, im Gespräch. Und dann sieht er Jesus kommen und dann wendet er sich noch einmal an ihn. Als Jesus fragt, was der Grund ist, drängelt er sich wieder nach vorn, um das nochmal vorzubringen. Und er macht auf sich aufmerksam und erklärt, was das Problem ist. Und dann reagiert Jesus folgendermaßen, wir lesen das in Vers 19, da antwortet er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Harte Worte von jemandem, von dem wir eigentlich denken, dass er die Liebe ist. Was für ein Ausbruch. Wie kann Jesus so reagieren? So fast genervt. Um das zu verstehen, müssen wir noch mal ein paar Verse zurückgehen. In Vers 2 bis 8 im gleichen Kapitel Markus 9 ist beschrieben, aus welcher Situation Jesus kommt. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so leuchtend weiß machen. Da erschien Elia zusammen mit Mose vor ihnen. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Denn Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, so sehr waren sie von Furcht erfüllt. Da zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie und eine Stimme erklang aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Jesus und die 3 Jünger kommen aus der direkten Gottesbegegnung, aus der unmittelbaren Nähe mit Gott. Quasi vom Rand der Ewigkeit zurück unter die Menschen und sie erleben so diese ganze Banalität des menschlichen Daseins. Aber sie kommen und haben Jesu Wirklichkeit gesehen. Und ich denke, aus dieser Reaktion heraus kommt diese Aussage von Jesus. All das, womit die Menge sich da gerade beschäftigt, ist im Vergleich zu dem, was die vier da erlebt haben auf dem Berg, total nichtig. Sie haben eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt und das verändert ihre Perspektive. Das verändert ihre Sicht auf das, was so in unserem Leben gerade dran ist. Die vier wissen plötzlich, was möglich ist, was möglich sein könnte, wenn man Gott vertraut. Und sie erleben diesen Kontrast. Könnte es sein, dass so ein Erlebnis einiges von den Themen relativieren könnte, die gerade in unserem Leben so die maximale Bedeutung haben, die uns gerade so maximal beschäftigen, wenn wir verstehen könnten, was Gottes Perspektive ist? Könnte es vielleicht sogar sein, dass es einige von den Themen in unserem Leben gibt, damit wir gerade lernen, Gottes Perspektive zu sehen? Weil Jesus unsere Perspektive verändern will, weil er uns helfen will, so einen Blick zu bekommen, wie die vier auf dem Berg ihn hatten? Vielleicht sind die meisten Probleme in unserem Leben gar nicht dafür da, dass sie gelöst werden, sondern dass wir Vertrauen lernen, dass wir über unsere aktuelle Situation hinauswachsen, dass wir mit Gott durch sie hindurchwachsen. Der Vater wird so erstaunlich ehrlich und es bricht aus ihm heraus. Ich will ja gerne glauben, aber ich kann es nicht. Du musst mir helfen. Brian Johnson hat mal gesagt, das ist ein amerikanischer Pastor, betrachte es als ein Geschenk, wenn Gott die einzige verbleibende Option für dich wird. Betrachte es als ein Geschenk, wenn Gott die einzige verbleibende Option für dich wird. Manchmal müssen wir durch so eine Mauer durch in unserem Leben. Manchmal sind wir an so einen Punkt gelangt, wo wir uns einfach weiterentwickeln müssen. Und da gehen wir nicht freiwillig durch, weil dieser Weg nicht einfach ist. Und manchmal hilft es, wenn es keine andere Lösung gibt, als da durch zu müssen. Wenn es den Weg nach rechts und links einfach nicht mehr gibt, nur noch durch. Der Vater wird endlich ehrlich. Der Vater wird, da bricht alles heraus. Er hat keine andere Option mehr. Er weiß jetzt oder nie. Und deswegen spricht er ehrlich aus, was ihn beschäftigt. Und das bricht so ein bisschen diesen Mythos von diesem glaubensfesten Christen, dass wir einfach alle nur genug glauben müssen und dass wir mit beiden Beinen in unserem christlichen Leben stehen und alles ist gut. Das ist nicht die Wahrheit, bei keinem. Und das Spannende hier ist, dass es öffentlich wird, dass jemand seine Zweifel öffentlich erklärt. Und das hilft mir. Das hilft mir zu verstehen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Und das ist die Situation, mit der Jesus was anfangen kann. Das ist der Augenblick, in dem Jesus an dem Vater arbeiten kann. Was bedeutet denn nun dieser Unglaube? Was heißt es eigentlich, nicht glauben zu können? Ich denke, wir sehen hier in dem Text, wenn wir reinschauen, drei Aspekte. In Vers 22 steht diese Reaktion des Vaters. Und das Erste, was er sagt, wenn du kannst, dann hilf uns. Jesus, wenn du kannst, dann hilf uns. Und es ist die Frage, traue ich Gott zu, dass er irgendwas in der Situation, in der ich jetzt bin, ändern kann? Dass er tatsächlich die Macht hat, was zu verändern. Wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ist das fast lächerlich, weil wir glauben an den Gott, der die Welt geschaffen hat. Warum sollte er nicht die Macht haben, irgendwas zu ändern in meiner Situation? Aber es ist eben so, dass wenn wir in solchen Situationen stecken, unsere Emotionen stärkere Treiber sind und dass uns das einfach gefangen nimmt und dass uns das den Blick verstellt auf die Perspektive, die Gott hat. Dass wir diese Sicht, die vier auf dem Berg hatten, einfach nicht einnehmen können, weil unsere eigenen Gefühle uns im Weg stehen, weil unsere eigene Sicht überwiegt, unsere eigene Angst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal hungrig einkaufen gegangen seid, das ist sowas Ähnliches. Wenn du hungrig einkaufen gehst, dann räumst du alles in diesen Wagen rein, viel mehr, als du überhaupt essen möchtest. Und so ähnlich ist das hier auch. Wenn wir gefangen sind von unseren Gefühlen, dann verstellt das unseren Blick. Und dann brauchen wir die Erinnerung daran, dass Gott kann, dass Gott was anders machen kann, dass Gott mächtig ist. Immer wenn in der Bibel Begegnungen mit Engeln beschrieben werden, gibt es zwei Reaktionen von den Menschen, denen die Engel begegnen. Zwei mögliche. Die erste ist, dass ihnen gesagt wird, fürchte dich nicht. Offensichtlich ist es so, dass wenn Menschen Engeln begegnen, dass das extrem furchteinflößend ist und dass sie es nötig haben, dass ihnen das zugesprochen wird. Du musst keine Angst haben, fürchte dich nicht. Das Zweite, was ihnen gesagt werden kann, ist, steh auf. Das ist dann noch eine Stufe mehr, dann sind sie vor Furcht so auf den Boden gefallen, weil sie nicht anders können in der Gegenwart von Engeln. Es gibt die Situation im Alten Testament, in 2. Könige 18 und 19 ist das beschrieben, da wird das israelische Heer, das jüdische Heer, belagert vom assyrischen König Sanherib und er hat Jerusalem umzingelt. Jerusalem ist eingekesselt von dem feindlichen Heer. Und sie sind gefangen in der Stadt und die Feinde machen sich einen Spaß. Die kommen an die Mauer und erklären den Leuten, also wir haben hier die maximale Übermacht, was wollt ihr eigentlich noch? Kommt raus und ergebt euch. Und sie sind so perfide, dass sie das sogar dann nochmal in der Sprache des Volkes wiederholen, damit auch ja jeder, der da auf der Mauer steht, von den Soldaten hört, was Masse ist. Wir sind in der Übermacht, macht euch doch nicht lächerlich. Wer soll euch denn helfen? Euer Gott? Wie will er euch denn hier rausholen? Ihr habt Zeit, euch zu ergeben und ansonsten knipsen wir euch aus. In 2. Könige 19, Vers 35 sehen wir Gottes Reaktion darauf. Da wird dann beschrieben, wie in einer Nacht ein Engel in das Heer des feindlichen Lagers geht und in dieser Nacht 185.000 Soldaten tötet. Ein Engel tötet 185.000 Soldaten. Einer. Und Gott hat eine ganze Armee davon. Und die Bibel spricht davon, dass er seinen Engeln befohlen hat, uns zu beschützen. Wenn ihr das nächste Mal in der Situation seid, wo ihr euch fragt, ob Gott euch helfen kann, dann erinnert euch daran, wen ihr euch an die Seite stellt. 5. Mose 31, Vers 8 heißt es, der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Ich denke, wir wissen eigentlich, dass Gott kann. Aber wir müssen uns manchmal daran erinnern, was das wirklich heißt. Wenn uns unsere Emotionen den Blick auf das verstellen, was Gott wirklich kann. Und wir müssen uns Möglichkeiten schaffen, uns daran zu erinnern. Das Erste, kann Gott wirklich helfen? Der zweite Aspekt, auch in Vers 22, das Erste, was er sagt, ist, wenn du kannst, dann hilf uns. Und der zweite Satz, hab doch Mitleid mit uns. Und da steht die Frage dahinter, habe ich es denn eigentlich verdient, dass Gott mir hilft? Und wenn ich schon nicht würdig bin, so vielleicht der Gedanke des Vaters, dann sieh doch das Leid, dann sieh doch, was ich alles schon durch habe, was meine Familie alles schon erlebt habe und hilf mir wenigstens deswegen. Verdiene ich es, dass Gott mir hilft? Traue ich Gott zu, dass es für mich tun wird, ausgerechnet für mich? Und wenn ich es schon nicht wert bin, dann sieh doch bitte das Leid, Gott. Und die Frage hier ist, auf welcher Basis die Beziehung basiert, die wir zu Gott haben. Basiert sie auf den Versprechen, die wir Gott geben und die wir dann nicht halten können? Oder basiert sie auf dem einen Versprechen, was Gott uns gibt? Wo er sagt, ich will Beziehung mit euch haben. Ich bin euer Vater, ich liebe euch. Für mich eine der faszinierenden Stellen in der Bibel ist Römer 5, Vers 8. Da steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In dem Zustand, in dem wir noch nichts getan haben, in dem wir kein Versprechen gegeben haben, in dem wir auch noch nicht drüber nachdenken konnten, wie wir das alles nicht schaffen, hat Gott schon gehandelt. Jesus ist freiwillig für uns gestorben, obwohl er kaum die Möglichkeit gesehen hat, dass irgendjemand von sich aus das jemals zu würdigen weiß. Unschuldig für jemanden zu sterben, obwohl du genau weißt, die können das niemals wertschätzen. Das ist die ultimative Liebe. Und das ist der Gott, der für uns handelt. Und wenn wir uns fragen, bin ich es denn wert, dann müssen wir zurückgehen an diesen Punkt. Er ist für uns gestorben, obwohl wir es aus unseren Augen vielleicht nicht wert waren. Warum sollte er irgendwas anderes für uns zurückhalten, weil wir es möglicherweise nicht wert sind? Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Ich muss mir solche Verse aufschreiben und mir die immer wieder regelmäßig hervorholen, weil ich mich daran erinnern muss. Gerade in solchen Situationen, wo ich mir die Frage stelle, bin ich es eigentlich wert? Müsste ich heute noch eine extra Runde beten? Müsste ich noch 3 Verse extra lesen, damit ich Gott auch wirklich zeige, dass ich mir Mühe gebe? Wir sind es wert, weil er uns lieb hat. Nicht, weil wir uns irgendwie verhalten. Der dritte Punkt, was passiert, wenn Gott dann doch nicht handelt? Was passiert, wenn, wie bei dem Vater, nichts passiert? Er hat es vor Gott gebracht und es ändert sich nichts. Es ist gerade schon gesagt, viele Probleme sind möglicherweise gar nicht dafür da, dass sie direkt beseitigt werden in unserem Leben, sondern dass sie uns daran wachsen lassen. Das Problem ist, damit sind wieder eine ganz andere Welle von Emotionen verbunden. Angst, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ich weiß ja eigentlich, was mir fehlt und offensichtlich weiß Gott das nicht, sonst würde er ja handeln. Unglaube heißt also nicht nur, ich traue das Gott nicht zu, sondern es ist die Frage, ich kann nicht glauben, ob er überhaupt weiß, was gut für mich ist, ob er überhaupt verstanden hat, was so die Probleme in meinem Leben sind, ob er überhaupt gut ist bis ins Letzte, ob eine Beziehung zu ihm wertvoll ist, ob es diese Perspektive zu Gott überhaupt gibt. Ich habe Zweifel daran, dass das so ist. Und ich denke, der erste Schritt, das sehen wir beim Vater, ist, dass wir das vor Gott bringen, zu Jesus bringen, dass wir das aussprechen, was uns beschäftigt. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, Habakuk, wo es nur darum geht, dass der Prophet das vor Gott bringt, was ihn alles so beschäftigt und was er nicht versteht. Dass wir das einfach vor uns klar machen und zu Gott bringen. Ich weiß nicht, wer von euch Autos mag. Ich mag Autos. Insbesondere mag ich mein Auto. Und deswegen mag ich es auch, wenn mein Auto ordentlich ist. Und wir hatten neulich die Situation, dass wir unterwegs waren, Steffi und unsere Tochter Lilly, und wir waren mit Freunden verabredet zum Essen und sind dann losgefahren. Also Lilly ist gefahren, ich saß hinten, was man vielleicht auch nicht machen sollte, hinten sitzen. Und wir fahren dann los und die erste Kurve, und da kommt dieses typische Geräusch, wenn Aluminium auf Beton trifft. Und die Felge den Bordstein touchiert. Und ich dachte mir noch so, na, das kann ja nicht so schlimm sein. Es klang schlimm, aber ist es vielleicht nicht. Dummerweise saß ich auch hinten rechts und wir kommen dann da an und ich steige aus und beim Aussteigen ist der erste Blick auch genau auf diese Stelle, die den Bordstein getroffen hat. Und es ist nicht schön, so 21 Zoll komplett verkratzt zu sehen. Es war tatsächlich so schlimm, wie es geklungen hat. Und das macht was mit mir, emotional. Und es ist auch schwierig, das dann unter Kontrolle zu halten. Glücklicherweise war vor dem Restaurant kein Parkplatz frei. Und wir waren schon ein bisschen spät und Steffi und Lilly sind dann schon reingegangen und ich habe es auf mich genommen, das Auto dann zu parken um die Ecke, weil ich brauchte diesen Moment für mich. Und ich bin dann zu diesem Parkplatz gefahren und da kam mir diese Gedanken in den Sinn, welche Art von Vater willst du eigentlich sein? Wirst du derjenige sein, der das alles, diese Emotionen, die dich jetzt beschäftigen, die Sorge, die Angst, das Genervtsein, der das an den anderen auslässt, an deinem Kind, an den Freunden, mit denen du jetzt essen gehen willst? Oder willst du derjenige sein, der eigentlich das widerspiegelt, was Jesus auch ist? Geduldig, liebevoll, großzügig? Und mir war klar, ich will das Zweite sein. Aber ich konnte es nicht. Weil mich das so gefangen genommen hat, weil mich das so beschäftigt, ich konnte es nicht aus eigener Kraft. Ich wusste, ich will nicht so sein, aber es ging nicht. Und wenn ich da reinmarschiert wäre, das wäre nicht gut gegangen. Und dann habe ich noch ein paar Minuten auf dem Parkplatz gesessen und habe es Gott einfach gesagt. Ich sage, ich weiß, es gibt zwei Möglichkeiten und ich will das Zweite. Jesus, ich krieg's nicht hin. Ich brauche dich jetzt. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass ich Frieden darüber gefunden habe. Der Kratzer ist immer noch da. Aber es nervt mich nicht. Und wir konnten einen tollen Nachmittag haben, obwohl mich das eigentlich beschäftigen müsste. weil Jesus was verändert hat an dem Tag. Philipper 4, Vers 6 und 7 heißt: Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Hier steht nicht, Jesus wird alle Probleme regeln in eurem Leben. Hier steht, ihr werdet Frieden haben. Er wird mit euch da durchgehen. Er wird euch helfen, eine andere Perspektive zu haben. Er wird euch helfen, darüber hinauszuwachsen. Aber vorher müssen wir ihm das sagen. Und das ist die große Lektion des Vaters. Er spricht es aus, was ihn beschäftigt. Er bringt das zu Jesus. Er betet anders. Und er macht es öffentlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Wir behalten unsere Kämpfe so gern für uns. Mir tut das gut, wenn ich erlebe, dass andere die gleichen Kämpfe haben wie ich auch, weil ich dann weiß, ich bin nicht komisch, sondern es geht allen anderen auch so. Und wenn ich erleben kann, wie andere gemeinsam mit Jesus diese Kämpfe bestehen, dann hilft mir das in meinen eigenen Situationen. Und diese Begegnung des Vaters zu Jesus zeigt, wie eine Beziehung aussehen kann. Es geht nicht darum, dass wir souverän sind. Der Vater ist nicht souverän. Der bricht zusammen. Es geht darum, dass wir ehrlich sind. Und der Vater ist radikal ehrlich. Vielleicht, weil er an dem Punkt ist, wo es nicht anders mehr geht. Und ich glaube, Gott ist viel mehr an einem echten Gespräch mit uns interessiert, als daran, dass wir nur laut genug und intensiv genug bitten, dass wir nur möglichst vollständig alles aufzählen, was uns so beschäftigt, sondern dass wir es einfach ehrlich erzählen, was uns beschäftigt. Gott weiß schon, was eigentlich jetzt in unserem Leben los ist. Er kennt die Fakten schon, bevor wir geboren wurden. Und es ist nichts falsch daran, Gott zu bitten. Aber es ist die Frage, worum wir bitten. Und oftmals sieht es in unserem Leben ja so aus, dass wir darum bitten, dass uns gewisse Dinge erspart bleiben. Herr, wenn ich jetzt auf die Arbeit fahre, wenn ich in den Urlaub fahre, dann sorg dafür, dass uns nichts passiert, dass wir möglichst gut ankommen, dass alles reibungslos läuft. Und wir vermeiden so gern die Probleme. Wir vermeiden so gern die unangenehmen, schwierigen Situationen. Und da ist nichts Falsches dran. Jesus hat das auch erlebt. Aber vielleicht hilft es uns zu erkennen, dass die Lösung nicht die Wegnahme dieser Situation ist, sondern dass wir da manchmal einfach durch müssen. Und dass es die Chance sein kann, dass wir uns weiterentwickeln. Dass es die Chance sein kann, dass Glaube wirklich wächst. Dass wir Gott wirklich erleben und dass wir das nächste Level an Glauben erleben, weil wir durch diese Mauer durchgehen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt auch alle Menschen, die irgendwie so gefühlt ziemlich nah bei Gott sind, die echt eine enge Beziehung zu Gott haben. Und manchmal denke ich mir, wenn ich mir diese Menschen angucke, die Probleme in deren Leben sind eigentlich noch viel größer als in meinem Leben. Aber irgendwie gehen sie anders damit um. Irgendwie haben sie diese Erwartungshaltung, dass sie sich fragen, was Gott jetzt daraus machen wird. Und das ist anders, als ich damit umgehe. Und ich wünsche mir das mehr davon in meinem Leben. Dass ich, wenn es schwierig wird, vielleicht auch darin sehen kann, dass es eine Chance geben kann, dass Gott da was ganz Besonderes für mich oder für die Menschen vorhat, die mit mir zusammenleben. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, wo wir das nicht sehen können. Ich finde es wichtig, dass wir zuerst mit Gott darüber reden. Und vielleicht habt ihr das noch nie getan, Gott mal so ganz ehrlich sagen, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade ankotzt, was gerade echt schwierig ist. Die Situation mit irgendwelchen schwierigen Menschen in eurem Leben, eure finanzielle Situation, die Situation auf der Arbeit, die fehlende Perspektive, das, was euch gerade beschäftigt. Bringt es zu Gott. Und das Gebet kann vielleicht auch so aussehen, dass ihr nicht darum bittet, dass Gott das wegnimmt, sondern dass ihr ihn darum bittet, dass er euch zeigt, was der Weg daraus ist, was er für euch vorhat, dass ihr eine neue Perspektive bekommt, dass ihr erleben könnt, was Gott euch zeigen will. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns schon so kennst, wie wir wirklich sind, dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern dass wir zu dir kommen können, so wie das aus dem Vater herausgebrochen ist, dass wir dir alles erzählen können, was uns beschäftigt. Und dass du viel mehr an solchen Sachen interessiert bist, weil du eine echte Beziehung zu uns haben willst. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist und der Dinge mit sich herumträgt, die ihn beschäftigen, die er nicht versteht, vor denen er Angst hat, die ihn nerven, die ihn sorgen. Wir wollen das zu dir bringen, Herr. Wir wollen, dass du uns darin begegnest und wir wollen erleben, wie du mit uns da durchgehst. Wir wissen, dass du unsere Situation ändern kannst und darauf vertrauen wir, dass du das auch tun wirst, wenn es der richtige Weg ist. Aber wir wollen dir auch vertrauen, wenn du das nicht tust. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen, wenn du was anderes vorhast, als wir uns das gedacht haben. Und wir wollen erleben, wie du Dinge entwickelst, die wir uns nicht vorstellen können. Und wir wollen erleben, wie du unsere Perspektive veränderst. Und wir wollen vor allen Dingen lernen, wie du unseren Blick veränderst für die Menschen um uns herum, die in solchen Situationen sind. Wir wollen lernen, dass wir gemeinsam durch solche Themen gehen. Dass wir ehrlich sind, nicht nur vor dir, sondern auch voreinander. Danke für deine Liebe, Herr. Lass uns Liebe ausstrahlen, auch um die Menschen herum. Mach uns demütig, mach uns barmherzig, mach uns liebevoll, weil du uns veränderst, Herr. Ich danke dir. Amen.